Hi und herzlich willkommen zum Drop Review Podcast Episode Nummer 9 und wir haben heute ein paar sehr coole Filme für euch mitgebracht und zwar reden wir in unserer Main Review über 3000 Years of Longing, dann habe ich mitgebracht Vikranrona, Julia bringt uns The Wheel of Fortune and Fantasy, aka das Glücksrad und ich bringe noch Nope und dann hat Julia noch einen Klassiker mitgebracht, Cleo from 5 to 7.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin so gespannt, was du über 3000 Years of Longing zu sagen hast. Ich habe noch gar nicht bei Letterboxd geschaut, ob ich da eine Sternchen-Review
finde. Das Sternchen ist schon, habe ich schon reingemacht.
Habe ich nicht gesehen, deswegen
excited. Ja, was ich sagen wollte, ich dachte, du bist mehr excited, was ich jetzt über Glücksrad zu sagen habe.
Ja, gut. Aber da bin ich ja jetzt schon voll auf so Defensivposten, weil ich bereit bin, diesen Film mit Zähnen und Klauen zu verteidigen.
Ja, ich kann mir denken, warum du den so krass fandest, aber that's another thing.
Because best dialogues ever?
Ja, das, ja, gut. Ich hatte andere Probleme mit dem Film. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich musste mehrfach, war ich gelangweilt. Ich weiß auch nicht, wieso.
Auch vielen Leuten bei Drive My Car so ist, interessanterweise.
Ja, ich weiß genau. Ich hatte genau das andersrum, wahrscheinlich wie du jetzt, aber gut. Aber.
Wieso? Ich habe Drive My Car auch geliebt.
Aber du fandst ihn auch lang, oder nicht? War das nicht so?
Also mal abgesehen davon, dass er objektiv gesehen lang ist, fand ich ihn nicht so lang tatsächlich.
Okay. Ja? Gut. So, okay. Dann. Lege ich mal los?
We are excited for your new Indish movie review.
Ja, und zwar, ich rede heute über Vikranrona.
Weil er nämlich keinen zweiten Podcast hat, in dem es nur um indische Filme gibt.
Richtig, genau. Und weil ich gerade kein einstündiges Interview gemacht habe mit dem Director Anup Bhandari, was man sich auf Masalakraut natürlich angucken kann, ist auf unserem YouTube-Kanal. Ja, war sehr, sehr interessant, ein bisschen über indisches Filmemacher-Dasein zu reden und beziehungsweise auch über die sehr interessante Karriere, weil er eigentlich in so einer IT-Firma gearbeitet hat und dann erst zum Filmmachen kam. Aber hey, auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube, das ist eine gute Brücke bei diesem Regisseur, wenn man sich das Interview mal anguckt, dass der halt natürlich in einer westlichen Welt gelebt hat und dort auch Kurzfilme gemacht hat. Aber jetzt wieder in Indien ist und im indischen System arbeitet. Es ist ganz interessant, was dabei rauskommt. Und ja, jedenfalls, Anup Bhandari hat Vikranrona gemacht. Der ist von diesem Jahr 2 Stunden 28 Minuten lang und hat in der Hauptbesetzung Sudeep, heißt der Schauspieler. Und der ist ein indischer auch Superstar und auch wieder sein Bruder, wie in allen seinen Filmen besetzt, Anup Bhandari. Und dann noch weitere Leute in kleineren Rollen, aber das sind so die Hauptcharaktere. Und ja, der Film dreht sich der spielt so in einem abgelegenen Dorf in einem Dschungel sozusagen. Da ist wirklich richtig geile Setpieces und so. Und ja, das ist vor 50 Jahren ungefähr. Und da passieren dann irgendwelche unerklärlichen Dinge. Es wird also ein bisschen auf, sag ich mal, Zauberei oder irgendwas Übernatürliches geschoben. Und ja, aber wie wir alle wissen, das ist doch nur Hexerei. Nein, aber das muss man natürlich rausfinden, was daran ist und was daran nicht wahr ist, weil es spielt natürlich in dieser Gegend auch, da kommt das auch her, weil der Regisseur kommt da auch her und so. Und das ist halt so natürlich die religiösen oder beziehungsweise mythologischen Aspekte, die da eine Rolle spielen, oder spirituellen Aspekte, die werden da gut aufgegriffen, was man natürlich nicht so oft vor allem von dieser Art der Religion, Mythologie, spirituellen Sache, das wird nicht so oft aufgegriffen. Und das ist wirklich auch ganz interessant, was da zusammenkommt. Und ich habe den Film im Kino gesehen, den hatten wir auch über Masalakraut präsentiert. Der war in 3D. Das war das beste 3D-Erlebnis seit Avatar vor 2 Milliarden Jahren.
Hört.
Deswegen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat hier wirklich 3D-Effekte genutzt und es war, war echt sehenswert. Und ja, ich fand ja echt, dass dieser Film schon wirklich was echt was hergemacht hat. Im Sinne von, das ist so ein Mix, könnte man beschreiben, so ein Mix aus Indiana Jones, Die Mumie und so ein bisschen Jungle Cruise, obwohl der ungefähr zur gleichen Zeit gemacht wurde wie Jungle Cruise. Das haben wir auch,
Okay.
habe ich auch mit dem Regisseur drüber gesprochen im Interview. Und das ist wirklich ganz interessant, ne? Dass da so echte so Aspekte zusammenkommen der Charaktere. Und das hat wirklich so ein Adventure-Feeling. Und das hat meine, genau das, was so in den 90er, wenn man so halt die Mumie und sowas geguckt hat, so Ende der 90er, Mitte der 90er, wo diese Adventure-Films halt groß waren, ne? Und die man jetzt halt, wo wir immer sagen, hey, wir wünschen uns sowas zurück. Und das hat der Film genau für mich gemacht und hat mich so in dieser Nostalgie getroffen. Und das hat wirklich echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit diesen ganzen Charakteren da auch zu sein und auch ein bisschen Comedy und ein bisschen richtig coole Lieder, die geil choreografiert waren und so. Also, Rara Rakama heißt das eine Lied, wenn man sich das auf YouTube anguckt, dann glaube ich, hat man Bock auf diesen Film, weil es einfach richtig gut ist. Es ist einfach richtig gut.
Okay, cool.
Und ja, deswegen kann ich den Film definitiv empfehlen, wenn man sich den angucken kann. Es läuft jetzt gerade, ist gerade im Streaming in Indien an den Start gegangen und jetzt sind vielleicht auch irgendwann mal irgendwo bei Amazon oder irgendwo sonst was zu haben. Also ja, so ist es. Freunde, ich würde sagen, meine Bewertung gleich mal. IMDb sagt 7,9 von 10 bei 19.400 Bewertungen. Metacritic gibt es nicht und komischerweise auf Rotten Tomatoes nur ein Tomatometer von 40% bei 5, aber auch nur bei 5 Reviews. Finde ich ein bisschen zu wenig. Ich habe auch gesehen, dass die Leute in Indien da ein bisschen gemeckert haben, aber ich bin der Meinung, dass der eine der, also die dieses Jahr rausgekommen sind an indischen Filmen, der viertbeste Film, finde ich, den ich gesehen habe. Und der kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Ich bin da voll mit der IMDb-Wertung. Das war lohnenswerter 4 von 5 Sternchen-Film.
Kolo, bevor ich mit meiner Review anfange, muss ich mal echt sagen, du gibst mir heute krasse Sin City-Vibes. Du hast so ein super bleiches Licht im Zimmer, bist dir selber so ein bisschen schwarz-weiß, all deine Poster sind schwarz-weiß und dazwischen das Splash of Red.
Daruma.
Das ist schon bemerkenswert. Also für alle, die gerade nicht YouTuben, geht mal ganz kurz rüber und schaut euch
Müssen
so
sie ja
Tom
nicht,
Sin
weil
City-Vibes
du
an.
weißt das ja auch, ne? Dass es jetzt bei Spotify auch geht. Also wer bei Spotify uns hört, ja,
Nein.
bitte erstmal auch bitte hier Sternchenbewertung und so, wir freuen uns natürlich und Kommentare könnt ihr machen. Aber da gibt es ja auch die Videopodcast-Folge. Also ihr müsst nicht mehr auf YouTube gehen, um das Video zu sehen. Ihr könnt auch euren Podcast hören und sagen, ey, Julia hat das gerade gesagt, dann macht ihr kurze Spotify-App auf und guckt euch das an.
Interesting. Schöne Belastung des Nestes. So, jetzt.
Das
Das
Netz ist so.
Glücksrad. Wheel of Fortune. 2021 auf der Berlinale gelaufen. Ungefähr zeitgleich gedreht worden wie Drive My Car, der Oscar-Gewinner für den besten internationalen Film von Ryusuke Hamaguchi. Dessen Gesamtwerk ich wirklich gespannt bin. Ich habe gerade gesehen, bei Mubi läuft auch noch sein Film, den er vorgedreht hat.
Happy?
Asuki 1 und 2, also dieser Doppelgängerfilm.
Also.
Genau, und das Glücksrad ist eigentlich, sind drei Episoden, drei Kurzgeschichten, die nichts weiter miteinander zu tun haben, außer dass sie ganz ähnliche Motive aufgreifen, ähnliche Themen besprechen. Und das Ganze soll sogar insgesamt sieben Teile werden, sieben Teile des Epos. So. Und ich will jetzt auch gar nicht so sehr über die einzelnen Kurzgeschichten sprechen. Wichtig vielleicht ist zu wissen, dass in allen Geschichten sehr interessante Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen, die sehr interessante Situationen erleben, sei es irgendwie unangenehme amoröse Dreiecksbeziehung oder einen Mann verführen müssen, dem man plötzlich gar nichts Böses will, sondern eigentlich nur ihm tief in die Augen schauen. Oder ich finde, die dritte Geschichte ist tatsächlich meine liebste gewesen, ein unverhofftes Treffen mit einer alten Freundin. Und das Besondere an der Thematik ist, also Hamaguchi selbst sagt, was ihn so ein bisschen interessiert, ist die Schnittstelle zwischen Zufall und Imaginationskraft. Das heißt, so ein Ausloten von was wäre, wenn, also dieses, wie bewegen Menschen sich in ihrem Leben, wo waren die Crossroads, welche Wege sind sie nicht gegangen und was passiert, wenn du plötzlich auf diesen Weg, auf Umwegen wieder zurückkommst. Das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende, interessante Idee. Und was ich so ein bisschen an dem Film mag, ist das Motiv der Schönheit der verpassten Chance. Also super melancholisch fand ich das.
Ja, okay, da war der verpassten Chance. Ich finde das auch natürlich super coincidental, ne? Also alles
Ja,
ist coincidental. Also es ist nicht nur verpasste Chance, finde ich. Das will ich damit sagen.
genau, aber das ist sozusagen, also ich finde, der Film lebt ja davon, dass die Momente der Haupt-, also der Protagonistinnen, in denen sie so Closure bekommen. Ich finde so das deutsche Wort Abschluss trifft das irgendwie nicht so ganz, dass das ja wirklich abschließend ist. Das heißt, da wird nicht nochmal was aufgegriffen im Zweifelsfalle, was vielleicht gut für die Person hätte sein können, sondern es ist wirklich vorbei. Und da hat für mich so eine ganz krasse Magie sich entfaltet, vor allen Dingen. Und deswegen finde ich es so schade, dass das irgendwie in keinen deutschen Kinos in Synchronisation läuft. Der Film ist immer nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Und eigentlich ist es ein krasser Dialogfilm. Das heißt, ihr müsst vor allen Dingen lesen. Ihr müsst viel
Ja,
lesen.
aber dann ist ja trotzdem, wenn du die Dub-Version hast, dann kommt das ja, also ich finde, es kommt aufs Gleiche hinaus am Ende des
Naja,
Tages.
aber also die Dialoge sind halt einfach wirklich sehr gut, finde ich.
Ja,
Die
ich weiß,
sind
aber da muss ja.
verspielt, die sind erotisch, die sind
Genau.
tiefgängig, die sind ehrlich, die sind verletzlich. Also es ist einfach, ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, wo ich am liebsten mitgeschrieben hätte.
Ja, genau, aber das ist ja, was ich sagen will. Also dann das ist ja die japanische, da müsste man eigentlich Japanisch können, weil das wäre natürlich dann der
Na
beste
klar.
Dialog, ne? Und ich
Na klar,
finde,
aber jetzt, ich
wenn du das
meine, als
jetzt dubbst, wenn du
Leserin.
das jetzt dubbst, dann finde ich, da verliert sich was und so ab. Und ich weiß nicht, ob das einer so gut schreiben könnte, dass es das gut funktioniert. Ich meine, auch wenn ich Untertitel lese, ja, da gehe ich auf den Inhalt irgendwie. Und ne, das ist halt natürlich
Ich glaube, dass das geht, weil ich meine,
eingedampft, finde ich.
es gibt nicht umsonst sowas wie Übersetzungspreise, weißt du, gibt es halt. Man kann Dinge gut übersetzen und dann treffen sie den Ton eines Films. Ein
Ja, ich sage auch
guter
gar nicht, dass es.
ÜbersetzerIn kann das. Und mich hat das Ganze tatsächlich auch an eine meiner absoluten Lieblingsjapanischen Autorinnen interessiert, nämlich an Kawakami, die auch so eine ganz zarten Geschichten von Sehnsucht, Verletzlichkeit, Verlust, Melancholie macht. Und ich finde, also der Film ist filmisch, finde ich, wahrscheinlich nicht ganz so interessant wie Drive My Car, weil du hast natürlich viele sehr, sehr statische Szenen, in denen Menschen sitzen und
Es war halt
reden.
sehr theateresk, fand ich. Also
Genau, es war super theateresk und gleichzeitig finde ich aber, und das ist die Stärke des Films auch, er ist wahnsinnig gut gecastet. So. Also die SchauspielerInnen, die tragen so viele Emotionen und ich meine, ich kann die Sprache nicht sozusagen und so, ne, also man hat schon auch das Gefühl, japanische Mimik ist ein bisschen weniger als andere Mimiken und trotzdem habe ich da wahnsinnig viel gefühlt. Also das ist schon, war für mich einer der aufregendsten Filme in diesem Jahr, einfach weil ich habe so viel gefühlt. Man muss auch sagen, ich habe den an meinem ersten Tag, meinem ersten Corona-Tag geschaut. Also ich war selber ganz roh und verletzlich, lag ich da. Aber riesengroße Empfehlung, vielleicht für alle, die Drive My Car interessant fanden. Zweiter Hamaguchi-Film. Für alle, die Drive My Car schon langweilig finden, geht bitte nicht ins Glücksrad.
2 Stunden, eine
So.
Minute ist ein bisschen kürzer als Drive My Car auf jeden Fall. Und ja.
Loved it. Ich tauche
Okay.
einfach sehr gerne in so tiefe Beziehungsdramen mit melancholischen Figuren ab, die mir selbst was zu bieten haben. Es sind auch alles Frauen ungefähr in meinem Alter gewesen. Ich glaube, das hat mich auch so interessiert.
Ja. Okay, dann kommen wir zur Bewertung. Oder soll ich noch was sagen?
Es sei denn, du möchtest noch was sagen. Du hast ja angekündigt, dass du auch Gefühle für den
Ja, ich
Film
dachte, du
hast.
wolltest das jetzt nicht. Du hast so abgeschlossen, deswegen wollte ich mich da jetzt
Doch,
nicht einmischen. Was sind
komm,
deine
jetzt.
Reviews? Ja,
Hast du das Gefühl,
ich fand
dass du
den Film,
irgendwo.
der war mir zu soapy vom Look her und viel zu. Also ich fand es super weird ausgeleuchtet. Ich fand es komische cinematografische Choices. Ich fand die erste Geschichte war meine Lieblingsgeschichte. Die zweite Geschichte fand ich grandios in dem Sinne, was die Quintessenz war. Und ich finde, dass es immer so belanglos
Das habe ich
ist.
noch gar nicht gesagt, dass sozusagen das Coole an den Szenen ist, dass sie immer am Ende
Ja.
so eine Drehung machen
Ja,
und einen
genau.
ganz anderen Spin
Das wollte ich
kriegen.
gerade sagen,
Und
ja.
das ist schon auch
Genau,
ziemlich cool gemacht.
das war gut. Und ich fand, die dritte Episode war total schlecht. Die hat mich richtig rausgerissen. Da hatte ich gar keinen Bock mehr. Ich fand den Premise richtig genial. Ich hatte richtig Bock gehabt auf eine geile Geschichte. Aber das Beste daran war halt, als der kleine Junge seine Blu-rays bekommen hat. Das war. Aber
Nein, wie die
der
beiden
Rest
an
war.
dem
Nee.
Fenster stehen
Sorry,
und das
nee.
spielen. Oh, das hat mir das Herz gebrochen.
Ich hab mich
Und
leider überhaupt
dann
nicht
dieser
mitgenommen.
Schluss dieser Folge, wo sie, oh Mann, Und überhaupt dieser Rolltreppen-Moment. Okay, ich bin halt krass Fan. Krass
Nee, ist
Fan vom
gut, ist
Film.
gut,
Aber
ist
ich
gut.
verstehe auch, wenn man den Film nicht mag. Also es ist
Ich habe ja
tatsächlich.
nicht alles nicht gemacht. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht gemacht habe. Der kriegt trotzdem noch, ich nehme es jetzt mal vorweg hier, 7,5 Punkte von mir.
Auf Letterboxd 4 von 5 Sternen von mir, 4,5 von 5 Sternen, also 9 von 10. Ihr seht.
IMDb-Bewertung 7,5 bei 6400, Metascore 86 und 99 auf dem Tomatometer, also richtig certified fresh. und ein Audience-Score von 83. Also ist schon, kann man sich schon mal angucken.
Wenn man was fühlen möchte, Leute, wenn man was fühlen möchte.
Okay.
Let's get it on.
Ja, ich möchte nichts fühlen, deswegen sage ich Nope. Nein, das ist unsere nächste Review. Und zwar.
Ich habe da so ganz schön was gefühlt, gib's doch zu.
Ja. Ja. 2 Stunden, 10 Minuten. Was hat eigentlich, wir haben die ganze Zeit Letterboxd eigentlich nachgeguckt. Wieso haben wir das eigentlich nicht gesagt?
Ich dachte immer, dass du das nicht so, dass dir das nicht so wichtig
doch.
Ist.
Doch. Ach so. Natürlich.
3,0 hat dein Film bekommen.
Ah, okay.
Aber auch nur 57 Bewertungen.
Ja.
Also nicht so richtig aussagekräftig.
Ja, die Leute gucken gesehen. Jetzt zu wenig her, ne? Das ist das Problem. Aber egal. Ja, reden wir über Nope jetzt mal hier. 2 Stunden und 10 Minuten geht das Ganze aus diesem Jahr. Afrei ging ab 12. Obwohl diese Affenszene schon nicht ab 12 sein müsste, aber gut.
Ganz ehrlich, der Trailer war schon nicht ab 12 gefühlt.
Ja, Jordan Peele hat Drehbuch und Regie gemacht. Wir haben in den Hauptrollen Daniel Kaluuya, Kiki Palmer und Brandon Perea und natürlich noch Steven Yeun, der als Jupe Ricky Park dort auftritt, aber er eine Nebenrolle hat hier. Und Michael Wincott auch, der Endless Holds spielt. Die Rolle fand ich auch sehr, sehr interessant. Hast du ihn eigentlich gesehen gehabt bis jetzt?
Nope.
Okay, gut. Ja, wie gesagt, es dreht sich.
Ich habe noch gar keinen von den dreien gesehen, tatsächlich.
Von welchen dreien?
Get Out, Us.
Du hast keinen davon gesehen?
Keinen davon gesehen. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen.
Okay, Leute,
Angsthasen.
Es tut mir leid, dieser Podcast Anxiety. Ist jetzt hier vorbei.
Ach, ganz ehrlich, weißt du, du hast so ein gestähltes Herz. Das habe ich nicht.
Hey, hallo, ich bin total sensibel und.
Trotzdem kannst du Dinge ab. Ich kann Dinge halt nicht ab.
Ja, manchmal muss man sich babbeln, ne?
Und wenn ich beim Trailer immer schon kurz davor bin, mir die Hosen zu machen, dann traue ich mich halt oft nicht, den Film zu gucken.
Ja, das war wirklich nicht schlimm. Und Get Out sowieso nicht. Also vor allen Dingen, wenn du vielleicht Afro-Deutsche gewesen wärst, dann hätte ich gesagt, ja, okay, guck dir den vielleicht nicht an. Aber gut, also Get Out, ne? Ja, jedenfalls geht der Film los mit, dass irgendwelche komischen Dinge aus dem Himmel fallen. Und der Vater, gespielt von Keith David, von OJ und Emerald, stirbt dann und dann tun sich seltsame Dinge weiter auf. Und es gibt da so eine Wolke und die ist im Himmel. Und und dann kommt noch Angel Torres dazu, der nämlich so ein Tech-Guy ist, der in so einem Laden arbeitet. Und ja, die gehen jetzt auf die UFO-Suche sozusagen. Und verspricht mysteriöse Dinge, die sich irgendwie aufklären und irgendwie auch zusammenführen und ganz interessant sind, wenn man wirklich die Einzelheiten dieses Films sich genau anguckt, dann weiß man oder beziehungsweise kann man gute Detective-Arbeit leisten und das zusammenbasteln, das Puzzle. Mhm. Und es finde ich ein ganz interessanter Aspekt, der also diesmal eher mit der Filmindustrie spielt und was damit zu tun hat. Und ist wirklich, wirklich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Da ich bin sehr überzeugt. Ich kenne Leute, die fanden den total mies und da haben den anscheinend null verstanden. Und dann gar fanden.
Oh, das ist aber gleich so eine fiese These.
Ja, ja, ja.
Ich verstanden habe.
Ja, ich habe ein Beispiel. Ne?
Gibt es echte Aliens, ganz kurz?
Ist das, willst du meine Meinung hören? Ja, natürlich. Hallo, Bakterien sind ja auch Aliens.
Nein, gibt es in dem Film echte Aliens?
Also, why should I spoil shit for you? No, no, I'm not gonna do that. So, jedenfalls wollte ich jetzt sagen, nämlich zum Beispiel lieber Schüler an unserer Schule, ich nehme jetzt keinen Namen hier, Datenschutz und so, ne, wisst ihr ja, der hat den Film geguckt und hat ihn mit 2 bewertet und dann mit 2 Sternen, ne, 2 Sternen. Und
ich, Schüler oder Lehrer?
Schüler.
Okay.
Und der hat den mit 2 Sternen bewertet und dann habe ich ihm so geschrieben, was ist da los bei dir? Und hast du den Film verstanden? Und er weiß nicht so und dann hat er mir auch nicht zurückgeschrieben. Und dann sehe ich, wie er das corrected hat, 2 Tage später, nachdem wir kurz, also er wollte nochmal drüber schlafen, das war die erste Reaktion, aus dem Kino kam, hat drüber geschlafen. Hat dann das Ganze verbessert auf 8 von 10 und er hat auch nochmal drüber nachgedacht, dann haben wir auch nochmal ausführlich darüber gesprochen und dann hat er doch gecheckt, dass es doch gar nicht so scheiße war, aber das ist ja wieder, was wir gesagt haben, ne? mit der Meinung, wenn man aus dem Kino kommt, ne?
Okay, sounds to me like your teacher pressured somebody.
Nee, ich habe gefragt, was da los ist.
Aber 2 von 5 ist schon, also so einen Sprung habe ich noch nie gemacht.
Ja, manchmal sind es ja halt nur kleinere, aber
ich
kann das verstehen, dass man vielleicht...
Good for him, though.
Ja, good for him, dass er dann, also Wie gesagt, wenn man nicht versteht, was der Film aussagen möchte und nur diese Bilder sieht, kann ich verstehen, dass man den Film vielleicht nicht gut findet. Aber wenn man dann verstanden hat, was der Film aussagen möchte, dann ist das also genauso wie Lighthouse. Wenn du
Und
Lighthouse
willst du
nicht.
kurz ein bisschen spoilern,
Nee,
was der
ich will
Film
nicht spoilern,
aussagen
guckt euch den selber an. Es geht, wie gesagt, guckt das mal aus der Perspektive der Filmindustrie und was mit Beschauung zu tun hat. So, weißt
Aus
du,
der
ja?
Filmindustrie oder auf die Filmindustrie?
Auf die, Entschuldigung.
Okay,
Ja, also
okay.
was alles mit ich nenne es jetzt
Mit
mal,
Wahrnehmung, Perspektive, Blick,
ich
sowas.
nenne es mal Fleischbeschau. Eher so das, was hinter der Kamera, SchauspielerInnen, was aufgenommen wird, sozusagen. Das betrachtet das mal damit. Und da kann man die Industrie noch mit reinbringen und so. Ist schon ganz interessant. Also ich
Okay.
finde, es ist nicht sein bester Film. Ich bin immer noch, Get Out ist auf Platz 1, aber Nope ist schon auf 2 und Us ist auf 3. Also alle dicht beieinander. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich die, ne, total abwerten
Okay,
würde. Aber es
okay.
sind schon drei Filme, die echt einfach top sind. So. Also da ist, wenn ich drei für solche Filme gemacht hätte, die alle geil sind, so, dann wäre ich schon sehr stolz auf mich. Ja.
Okay.
Gut, dann.
Jordan Peele, 1+ setzen.
Richtig, genau. Dann.
Wir verlassen mal das
Darf ich noch die
aktuelle.
Bewertung sagen, oder?
Ach so, stimmt. Ach Gott, wir sind hier
Danke.
so ein Bewertungspodcast. Schieß los.
IMDb 7 von 10, 90.000 Views, Bewertungen, 77 beim Metascore und bei Rotten Tomato 83% auf dem Tomatometer und Audience Score ist bei 68. Siehst du, das spiegelt sich das, was ich meine.
68.
Ne? Du,
Ja,
das
Letterboxd
ist
ist bei 3,9.
3,9, genau. Und ich bin auch bei 4 von 5, 8 von 10 Punkten für diesen Film.
4 von 5, 8 von 10. Okay.
Und ich finde, da spiegelt sich das wieder halt, was ich gerade meinte, ne? Mit diesem.
Ja. Naja, das ist halt das Problem von schlauen Filmen. Manchmal verstehen wir das nicht. Manchmal wollen die Filme nur nie halt Top Gun Maverick.
Ja, genau.
Gut.
Hat ja auch seine Berechtigung. Ist ja nicht so, als wenn es nicht so ist. Hast du ihn geguckt? Du hast ihn geguckt gehabt, ne?
Ich habe Maverick
Okay.
geschaut. Ich kann mich ja nicht immer allem versagen. So, jetzt. Let's do the time warp. Raus aus dem 21. Jahrhundert, rein mitten in die 60er, ins Nouvelle Vague mit Clio, Mittwoch zwischen 5 und 7. Vielleicht den bekanntesten Spielfilm von Agnes Varda aus dem Jahre 1962. In der Hauptrolle Corinne Marchand, die Cleo spielt. Cleo. Und der Film dauert 90 Minuten, weil der Film dauert 90 Minuten. Also ein Film,
Und es hat
der
16
Echtzeit wagt.
freigegeben.
Warum
I don't know,
eigentlich?
es steht hier.
Verrückt. Es gibt jetzt auch nicht mal so ein Nudity, wo ich sagen würde, recht. Ach doch, na klar, diese eine Szene mit den Skulpteuren. Ach Leute, ey.
Leute, macht euch mal nackig.
Leute, dieser Film wurde von der BBC als der zweitbeste Film einer Frau jemals ausgezeichnet. Platz 1, wenn es euch interessiert, ist Das Piano von Jane
Of
Campion, auch
course
von
it
mir
is.
besprochen vor nicht allzu langer Zeit. Und ich habe den Film natürlich im Rahmen meiner Recherche für 100 Filme von Frauen geschaut. Und der Film ist bei mir gleich sehr, sehr hoch eingestiegen. Warum? Dieser Film wagt ganz schön viel. Er erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die 90 Minuten lang durch Paris flaniert und darauf wartet, dass ihr ärztliches Ergebnis kommt, denn sie denkt, sie ist schwer krank. Und der Film beginnt so, so, so gut. Nämlich sehen wir in den ersten 5 Minuten ein Tarotkarten-Reading. Das heißt, das Ganze spielt mit auch ein Paar statt. Man sieht auch nur die Tarotkarten und nur die Hände und hört dann so das Voice-Over, wie sie immer nachfragt, werde ich sterben? Das ist ein richtig cooler Beginn schon. Und nach dieser Tarotkartenszene switcht der Film zum Beispiel ins Schwarz-Weiß und wir folgen Cleo durch ihren kleinen anderthalbstündigen Alltag. Wir sehen, wie sie Hüte kauft, wie sie in einer Bar sitzt, wie sie Sängerin, sich mit ihren Musikern trifft, wie sie ihren Liebhaber empfängt, wie sie mit einer Freundin Auto fährt, dann in ein Kino geht. Es gibt, wofür der Film auch berühmt ist, so ein kleines Intermezzo, so ein Stummfilm, der gezeigt wird mit oh, Jean-Luc Godard, glaube ich, in einer der Hauptrollen und zwei seiner Schauspieler, mit denen er just vorher einen Film gespielt hat, einen Film gedreht hat. Also all das passiert und am Ende kriegt sie dann nachher tatsächlich auch ihr Ergebnis. Und der
Und
Film,
stirbt sie?
Nein. Der Film spielt ganz doll mit der philosophischen Richtung des Existenzialismus, dem Nachdenken über die eigene Sterblichkeit und was ist denn das Leben überhaupt wert und was müssen wir denn tun und was ist die Bedeutung und wie nimmt man so ein Leben? Und das finde ich ganz spannend, weil der Film ja eigentlich, und deswegen mag ich diesen Film so, eine sehr, sehr oberflächliche Protagonistin uns zeigt. Also Cleo ist halt einfach eine wunderschöne junge Frau, die halt Popmusikerin ist und die erstmal scheinbar so gar nicht bedeutsames Leben führt. Aber je weiter wir in ihr Leben hineindringen und je mehr Konversationen sie führt und je besser wir sie kennenlernen, desto mehr bricht sich dieses Klischee vom Püppchen, das von ihrer Schönheit besessen ist. Also der Film spielt zum Beispiel auch wahnsinnig viel damit, dass er ständig Spiegel uns zeigt, diese Selbstzentrierung von Cleo thematisiert. Das ist wahnsinnig spannend, dass er pitcht da quasi so eine weibliche Perspektive der männlichen Wahrnehmung gegenüber. Was ist, inwiefern ist Schönheit von Bedeutung? Das mochte ich richtig, richtig gerne. Dann natürlich die zweite Hauptfigur, Paris. Also der Film bewegt sich ja halt auch 90 Minuten lang durch das 60er Jahre Paris. Und Varda selbst sagt, sie findet, dass der Film das Porträt einer jungen Frau ist, gemalt auf die Dokumentation, eine Dokumentation über die Stadt Paris. Und das finde ich ziemlich spannend. Ansonsten, was liebe ich noch? Ich liebe Cleos Apartment. Das ist halt einfach ein riesiges Himmelbett und überall laufen so kleine Kätzchen rum.
Okay, crazy
Richtig,
cat
richtig gut.
lady.
Ich liebe die Figur ihrer Freundin, die sie eben abholt. Sie ist halt Nacktmodell für so Bildhauer und dann fährt sie gemeinsam mit dem Auto. Sie hat auch gerade erst Autofahren gelernt, das heißt, die ganze Zeit ein bisschen ruppig zu ihrem Liebhaber, der Filmvorführer ist. Und dann gucken sie halt gemeinsam diesen Stummfilm.
Aber wer ist dieser
Und das war.
Soldat?
Genau, und am Schluss kommt dieser Soldat, der so ein bisschen den Algerienkrieg mit
Ah,
reinbringt
okay.
und auch sagt, da sterben die Leute einfach ohne Sinn.
Ich dachte,
Das heißt,
das
so ein bisschen
wäre ihr
romantisch.
Boyfriend da. Oh ja,
Nee,
yeah,
also der
okay.
Romantik, ich meine, der Boyfriend von der Freundin.
Ah, so.
Genau, und dann mit dem Soldaten zusammen fährt sie Straßenbahn und auch diese Straßenbahnszene ist so, 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 so schön, finde ich. Und dann, ich war ja völlig baff. Das passiert einem manchmal, finde ich, wenn man Filme in der richtig falschen Reihenfolge schaut. Ich habe in der letzten Folge habe ich die Café-Szene von Oslo 31. August so gelobt als etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe.
Und da war sie.
Ups, hat einfach geklaut.
Hey.
Diese Café-Szene stammt eins zu eins aus Cleo, nur dass sie da fast noch ein bisschen nonchalanter ist. Andererseits muss ich sagen, das macht Oslo 31. August kein Stückchen schlechter, im Gegenteil. Je länger dieser Film von mir weg ist, desto mehr liebe ich den eigentlich. Also wirklich ein Film, der wahnsinnig viel wagt, sehr innovativ aussieht, der überhaupt nicht schlecht gealtert ist. So, der Film ist jetzt was, 50 Jahre alt? Nein, 60 Jahre
60,
alt.
um genau zu sein, ja.
Und man hat das Gefühl, der ist noch total frisch und alleine finde ich die Art und Weise, wie Cleo von Männern behandelt wird, und nicht nur von Männern, auch von anderen Frauen und wie die ihre Krankheit zum Beispiel ernst nehmen oder nicht ernst nehmen und wie man auch als Zuschauer in sie ernst nimmt oder nicht ernst nimmt und wie sich das innerhalb dieser 90 Minuten, nur 90 Minuten entwickelt, das ist schon sensational. Also ja, einer der besten Filme aller Zeiten. Ich will jetzt auch nicht mal sagen, einer der besten Filme von Frauen aller Zeiten. So, Agnes Varda gilt ja quasi als die Begründerin der Nouvelle Vague noch vor Truffaut und so weiter und so fort. Ihr Film, den sie in 57 gemacht hat, boah, irgend so ein Brückenfilm, gilt ja als eigentlich der Startschuss. Also eine ganz, ganz wichtige Regisseurin, die man gesehen haben sollte als Filmbuff. Also, los, dran da, wer noch nicht gemacht hat.
Ja, Bewertung auf IMDb sind 7,9 von 10 bei 22.200 Bewertungen. Metacritic gibt's nicht und Rotten Tomato sagt 92% Tomato Meter Certified Fresh und Audience Scores bei 89.
Letterboxd 4,1 und ich tatsächlich bei 4,5. Obwohl ich aktuell gerade nicht sagen kann, wofür ich den halben Stern abgezogen habe.
Okay.
War in the heat of the moment.
Ja, ich sehe
Vielleicht beim
schon.
zweiten Mal gucken, dann.
Ja, manchmal kann man auch
Ja.
einfach 5 geben. Ist schon okay, Julia. Ist okay.
Ich habe schon lange keine 5 mehr gegeben. Ich bin da ein bisschen geizig geworden. Ich
Verstehe auch
weiß
nicht,
gar nicht,
warum, wenn
warum
du
ich.
das als einen der besten Filme aller Zeiten betitelst, warum der keine 5 bei dir kriegt. Also.
Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Keine
Das denkst
Ahnung.
du so gut, ja? Es gibt keinen Film, der 5 ist.
Es gibt ja auch keine
15,
1+ bei Promode.
15 Punkte gibt's für mich, ja? Das war so klar.
5 Sterne gibt es nur für den Film, den ich selber machen würde. So, ein Film, der definitiv keine 5 Sterne verdient, ist unser letzter Film, 3000 Years of Longing.
Okay,
Ach,
schön, dass du
Freunde.
so ins Mikro haust. ASMR noch dazu gerade.
Sorry. Ja, 3000 Years of Longing, der neue Film von George Miller mit Tilda Swinton und Idris Elba in der Hauptrolle, ist ein märchenhafter, orientalistischer Film über einen Djinn, der lange, lange in Flaschen eingesperrt war und von Tilda Swinton befreit wird. Tilda Swinton spielt eine Expertin für Erzählungen.
Ja.
Erzähltheorie, das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Und der Film geht lang, 108 Minuten, ach, gar nicht so lang, kam mir nur so lang vor, und basiert auf einer Kurzgeschichte von A.S. Byatt, nämlich The Djinn in the Nightingale's Eyes auf Deutsch. Glaube ich, der verliebte Djinn, also das ist ja noch ein bisschen eindeutiger. Und das Drehbuch hat George Miller zusammen mit seiner Tochter Augusta geschrieben. Mhm. Ja.
Ja.
Außer Konkurrenz in Cannes.
Ist eine Stunde 48 lang, ist ab 6 Jahren freigegeben. Ab 6 Jahren, ist das richtig?
Das kann ich ja nicht sagen.
Steht ja auf so Nudity drin.
Aber in Deutschland vielleicht, weil deutsche Kinder sowieso mit nackten Menschen aufwachsen oder was.
Weiß ich nicht. FKK-Kultur und so.
Also ich habe mit A.S. Byatt interessanterweise einen sehr, also ich mag die gar nicht. Ist nicht mal ambivalent, ich mag die als Autorin tatsächlich nicht. Ich habe auch von ihr nur, ist das Persuasion? Nee, wie heißt denn das? Dieser eine ist eine Buch, das ihr immer im Englischstudium lesen müsst. Possession, genau. Gelesen. Und das ist auch so eine verworrene, ineinander geschachtelte, aber du Amerikanistik wahrscheinlich schon nicht.
Richtig.
Und so eine verworrene, ineinander geschachtelte, Multi-Ebenen-Perspektive, wo nichts mehr miteinander funktioniert und man so völlig gelangweilt ist von den einzelnen Storylines.
Ja, ja.
Und hier ist es so, der Film fängt an und ich denke mir so, uff, aufregend. Denn ich mag die Figur der Alethea Binney, die gespielt wird von Tilda Swinton, sehr, sehr gerne. Und die ist auch viel klüger und schlauer und cooler, als der Trailer einem zeigt, finde ich interessanterweise. Und ich mochte die erste Djinn-Geschichte auch noch sehr gerne, die, wo er erzählt, wie er zuerst in die Flasche gekommen ist, seine große Liebe zu seiner Cousine, Queen Sheba, die sich dann an King Solomon verliebt.
Fand alle diese ganzen mythologischen und, sag ich mal, Story-Aspekte und so, die fand ich alle großartig. Das hat mich alles sehr, sehr interessiert. Ja, doch, ich fand alle richtig gut. Das hat mich alles abgeholt. Aber ich bin auch ein richtiger Sucker für das Ganze. Deswegen fand ich das richtig gut. Aber ich fand das Ende und so, das hat mich, und sobald es dann um ihre Sachen ging, dann fand ich es langweilig. Ich fand seine Geschichte fand ich gut, aber ich fand den Rest langweilig.
Ich finde, das Grundproblem ist, also die Prämisse ist ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt so viel vorwegnimmt, aber die Idee ist, dass die Hauptfigur Alethea zufrieden ist mit ihrem Leben und sie hat keine Wünsche. Und der Djinn erzählt ihr seine Geschichten, um in ihr die Sehnsucht nach echter Liebe zu wecken.
Genau.
Und
genau
das gelingt ihm auch. Mhm. Und dann ist das Problem, da macht sich der Direktor, der Regisseur, gar keine Mühe, mir das glaubhaft zu versichern. Es ist so, es gibt keinen Kuss zwischen Idris Elba und Tilda Swinton. Mhm. Und da frage ich mich schon, warum nicht? Es gibt nur diese eine sexuelle Anspielung, wo sie quasi von Weitem gefilmt wird, wie er sich weird um sie umschlungt, damit man nicht ihre Weichteile sehen kann, sozusagen. Das war das. Ansonsten gibt es halt so Szenen, wie sie auf einem Couch liegt und er vor ihr sitzt und sie gemeinsam in den Kamin schauen und sowas. Und ich mir so, also, wenn das Ding 3000 Years of Longing heißt, wie kann ich da auch mal ein bisschen Longing zwischen den beiden Hauptfiguren sehen? Und ich glaube, die hätten das beide hingekriegt. Ich finde, Tilda Swinton ist schon ambivalent genug, um auch eine Liebesgeschichte mit Idris Elba mir zu verkaufen.
Was?
Also, das stimmt schon halt gar nicht, finde ich.
Okay.
Das hat mich schon ganz schön ausgeworfen, weil ich dachte so, ihr wollt mir hier eine markerschütternde Liebesgeschichte zwischen einer Menschen und einer außerweltlichen Geschöpf zeigen. Und why? So? Also diese Verführung, diese Grundverführung, die dem Film innewohnen müsste, die geschieht nicht. Und die finde ich übrigens auch in diesen anderen Geschichten wirklich schlecht. Also das ist ja eigentlich, es geht um Liebe und es geht aber für mich gar nicht, es ging für mich gar nicht so richtig um Liebe. So,
darf ich was sagen?
Ja, sorry, ich war einfach so ein bisschen traurig.
Okay.
Oh, okay, sag was.
Ja, also ich finde ja, ist Longing gleich, also das kann man das gleichsetzen mit Liebe und Lust oder beziehungsweise ist das gleich, hat das gleich was sexuell ist und Liebe im Sinne von Love between people, hat das damit zu tun? Das ist meine Frage. Weil ich fand zum Beispiel super interessant, dass die eine Frau sich nach Wissen gesehnt hat. Und das fand ich super. Und wenn ich einen Wunsch hätte, das wäre mein Wunsch. Right there. I want knowledge.
Genau, weil wenn du das sozusagen aus der Perspektive des Djinns erzählst, dann geht es da an der Stelle ja zum Beispiel sehr um Liebe. Also es ist natürlich interessant, das ist sozusagen, was man dem Film vielleicht zugutehalten kann, dass er immer dass er manchmal so zwei Medaillen zeigt. Also es geht für den Djinn um etwas und es geht um die Person, die seine Flasche reibt.
Ja.
Um vielleicht etwas ganz anderes. Also das wäre vielleicht spannend. Was ich insgesamt ganz spannend finde, ist eigentlich diese große Klammerhandlung drumherum. Wenn man all das Mythologische aus dem Film rausnimmt, dann hast du halt eine Expertin für Erzählkunst, die am Anfang des Films schon behauptet, ich habe mich jetzt so viel mit Erzählkunst beschäftigt, manchmal geht meine Fantasie mit mir durch. Ich sehe plötzlich so Fabelwesen und kann nicht mehr ganz zwischen Realität und Wahrnehmung unterscheiden.
Ich fand auch lustig, wo sie bis 3 zählen wollte und dann bist du weg.
Richtig. Das war's. Und dann aber sozusagen, und dann endet der Film, und das ist jetzt, also der Film endet damit, dass sie selbst ein Buch darüber schreibt, was ihr passiert, was ihr scheinbar passiert ist. Und sie fängt ja auch von Anfang an, ihr würdet mir eh nicht glauben, also erzähle ich es euch gleich als Märchen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen dieser philosophische Unterbau, was ist hier Erzählkunst, wie erzählen wir Geschichten, dass der eigentlich den Film nicht wirklich interessiert.
Ich fand schon, das war halt das, was mich interessiert hat. Und das war, was mich abgeholt hat.
Dafür war es mir zu wenig. Also deswegen dachte ich mir so, was ich mir gewünscht hätte, wäre zwischendurch zum Beispiel, Alethea darf nochmal mit jemandem über das sprechen, was sie da erlebt. Warum darf sie nicht nochmal, warum trifft sie noch nicht nochmal auf ihren coolen Professorkollegen, weißt du, mit dem sie da diese anderen coolen Gespräche hatte. Mhm. Also ich hätte mir einfach nochmal einen kurzen Ankermoment in der Realität gewünscht. Also der Film ist, sobald sie den Djinn trifft, befindet er sich ja nur noch auf dieser mythologischen Ebene. Und ich hätte mir gewünscht, den nochmal ein bisschen nach unten zu holen, um zu gucken, so einen kurzen Check zu machen. Also so ein bisschen mehr mich verwirren mit, was kann sein.
Okay.
Das war mir ein bisschen zu wenig. Und dann bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich den Film ästhetisch mochte. Das ist ja das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Mhm. Aber ich fand, vom Ästhetischen her, finde ich, ist der Film ja wahnsinnig nah an American Gods. So nicht inhaltlich und auch sonst nichts, aber so im Ästhetischen. Und da fand ich es da oft interessanter. Also ich fand, nach der ersten Geschichte war mir das visuell auserzählt. Also ich finde, da hätten sie sich auch die Mühe machen können, für jede Geschichte vielleicht einen unterschiedlichen Stil zu finden. Weil es waren ja so unterschiedliche
Geschichten. Verstehe, was du meinst.
Ja. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich George Miller fatphobic unterstellen würde. Weiß ich noch nicht so genau.
Wieso?
War irgendwie weird, die Szene mit Ibrahim und seinen Riesinnen.
Ja, genau, aber das ist doch nicht fatphobic. Er hat doch gesagt, dass er das liebt. Also, hä? Das ist doch dann.
Ja, genau, aber es war vielleicht, also das ist halt trotzdem, es ist so, ne, dicke Menschen sind faul, dicke Menschen sind wie kleine Kinder, dicke Menschen sind eigentlich nicht dazu gemacht, an der Macht zu sein.
Okay, aus der Perspektive verstehe ich, was du sagst.
Und dann hat der Film halt ein echtes Problem mit Exotism.
Exoticism.
Genau, also Orientalism. Mhm. Also, weil, ne, es ist ein Film von einem weißen amerikanischen Regisseur, geschrieben von einer britischen weißen Person in der Hauptrolle mit sozusagen auch niemanden aus dem Bereich, obwohl natürlich alle Nebenrollen da ganz gut durchbesetzt sind. Und deswegen kommt einem der Film ja auch manchmal orientalistisch vor, zum Beispiel gerade, was so diesen verrückten König da angeht. Oder eben den alten Kreis, der seine drei Frauen hat und die jüngste, wie da Sex dargestellt wird. Na, das ist schon so on the edge of something.
Okay. Ich fand auch schlimm, als sie ihre Zahnbürste genommen hat und die Flasche gereinigt hat.
Oh, ich habe auch geschrien, no.
Ich dachte, what are you doing, lady?
Vor allen Dingen, weil sie sich später im Film nochmal die Zähne putzt damit. Just saying. Yikes.
War ein bisschen awkward Moment.
Bisschen awkward. Ist auch weird, weil da ist sie so goofy. Und sie ist eigentlich kein goofy Character. Ja, was hätte ich mir gewünscht, dass sich die beiden küssen? Dann wäre der Film für mich schon einen halben Stern besser gewesen, würde ich sagen.
Okay.
Letzte Bewertung?
IMDb sagt 6,9 von 10 bei 4.300 abgegebenen Stimmen. Metascore von 61 und Rotten Tomatoes sagt Tomato Meter 71 und Audience Score liegt bei 73. Und ich gehe da auch mit. Ich bin bei 3,5 von 10. 3,5 von 5, Entschuldigung, 7 von 10.
Bei Letterboxd 3,4. Ich bin bei 3 von 5, was ist das, 6 von 10. Und ich konnte mich am nächsten Tag schon kaum noch an den Film erinnern. Das ist richtig verrückt. Also der Film hat irgendwie gar nichts mit mir gemacht, interessanterweise.
Oh, muss ja, ist auch manchmal so, ne?
Genau, also ich wäre mittlerweile bei 2,5 sogar, weil ich
Okay.
das, ja. Also ich habe wirklich Angst für Furiosa. Na, ich hab im Podcast ja schon angeteasert. George Miller ist 77 Jahre alt. Vielleicht ist auch irgendwann mal Schluss. Vielleicht hat man dann irgendwann auch mal seine kreativen Quellen erschöpft und sollte den Staffelstab an jemanden
Das will ich doch
weiterreichen.
nicht hoffen. Ich will bis ins hohe Alter kreativ sein.
Ja, aber weißt du, 77, ich meine, so ein Regiejob ist ja auch anstrengend, körperlich anstrengend.
Ja, aber es gibt
Vielleicht
ja
sollte man den
natürlich auch,
Opa einfach mal in Ruhe
es gibt ja auch
lassen.
den einen oder anderen Assistenten.
Naja,
Nee,
mal kicken, wa?
so ist es, so ist es. Gut, Freunde, dann war es das von uns und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann werde ich auf jeden Fall, oder wir vielleicht auch zusammen, Julia, was hältst du davon? Bramastra Review, how about that?
Stimmt. Ja, wenn ich das gleich durchkriege, dass ich da am Freitag hin darf.
Ja, musst du, sonst musst du Montag gehen.
Ich würde schon gern mit dir gehen.
Dachte ich mir, aber ja.
Du machst mir immer so gute Laune.
Ja, aber ja, da wird auch gute Laune sein, Montag sein, sonst zur Not, aber. Ich glaube, der wird gut ankommen. Ja, lasst uns doch wissen, wie ihr die Filme fandet, wenn ihr sie schon gesehen habt. Und lasst uns doch mal wissen, was wir vielleicht für euch reviewen sollen. Auch in den Kommentaren gerne. Wir sehen uns heute. Macht's gut. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Und sehen.